Herr Jesus, nimm du jetzt das, was ich sage, in deine Hand. Öffne unsere Herzen und hilf, dass das, was ich sage, deinen Ruhm verkündigt. Amen. Es geht weiter im ersten Johannesbrief. Ich lese uns den Text, 1. Johannes 2, Verse 29 bis Kapitel 3, Vers 10. Ich lese aus der Zürcher Bibel. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, erkennt ihr auch, dass jeder, der tut, was Gerechtigkeit entspricht, aus ihm gezeugt ist. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen, und wir sind es. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn setzt, heiligt sich selbst, so wie jener heilig ist. Jeder, der tut, was der Sünde entspricht, tut nicht, was dem Gesetz entspricht. Und Sünde ist das, was dem Gesetz nicht entspricht. Ihr wisst, er ist erschienen, damit er die Sünden hinwegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, niemand soll euch in die Irre führen. Wer tut, was der Gerechtigkeit entspricht, ist gerecht, wie jener gerecht ist. Wer tut, was Sünde ist, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, tut nicht, was Sünde ist, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der nicht tut, was der Gerechtigkeit entspricht, ist nicht aus Gott und ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Man kann diesen Abschnitt in unterschiedlich strukturieren. Ich habe ihn gegliedert. Erster Punkt Zwischenbilanz. Zweiter Punkt Gottes Kindschaft und Sünde. Und der dritte Punkt Gottes Kinder und Teufelskinder. Die nächste Folie bitte. Johannes will mit seinem Brief die Gemeinde Jesu Christi gegen Irrlehrer aus dem Bereich der Gnostik zurüsten. Gnosis ist Erkenntnis oder Wissen. Für uns heute sind dies Irrlehren, falsche Lehren, Erkenntnisse aus dem Bereich von New Age, der Esoterik, Magie, Manichäismus, der Kabbala, der Hermetik, Alchemie, Freimaurer und Humanismus. Und deren Wurzeln gehen zurück bis in die antike Gnostik, teilweise bis auf Nimrod. Und Johannes hat mit seinem Brief bisher belegt, dass Jesus Gott ist, dass Jesus der Christus, Israels Messias ist und dass er auch für uns Heiden der alleinige Heilsbringer ist. Johannes hat gelehrt, dass Jesus in Einheit mit dem Vater Gott ist. Allein sein Wort ist für uns Richtschnur und Wegweisung zur Selbsterkenntnis, wer wir vor Gott sind und wie nackt wir vor Gott dastehen, wie wir herausfinden können aus unserer sündigen Verlorenheit vor Gott, wie wir die vergebende Annahme von Gott dem Vater durch seinen Sohn Jesus Christus finden können. Und er zieht eine Zwischenbilanz. Johannes stellt fest, dass eine Familie so lebt, dass Außenstehende erkennen können, wer zur Familie gehört und wer nicht. Auch wenn dieser Vergleich hinkt, Johannes führt uns das Bild einer Familie vor Augen und er stellt fest, dass normalerweise auch ein menschlicher Familienvorstand, also der Vater, bemüht sein wird, mit seiner Familie gerecht umzugehen, sodass jeder in seiner Familie gerne leben möchte. Und wir wissen, sagt Johannes, dass er Gott, der Vater, gerecht ist. Daraus ergibt sich, dass jeder, der eine Beziehung zum Vater hat, so lebt, dass auch Außenstehende erkennen können, dass er ein Kind dieses Vaters ist, dass er zu dieser Familie Gottes gehört. Und jetzt ist die Frage, prägt meine Beziehung zu Gott, dem Vater, mein Leben? Dann wird für andere dieses erkennbar, dass ich zu diesem Gott Israels gehöre. Seine Liebe zu mir reflektiert sich dann in meinem Bemühen, so zu leben, wie er es möchte. Dann werde ich bemüht sein, jedem das zu lassen und zu geben, was ihm von mir zusteht. Leben wir so, sagt Johannes, dann lässt dein und mein Leben erkennen, dass wir aus Gott geborene Kinder des Vaters sind. Doch wie passiert das eigentlich, dass ich in die Kindschaft zu Gott komme? Die nächste Folie bitte. Das ist das Übliche, was man so meint, wie es wäre. Es ist die Frage, habe ich ein unendliches Dasein oder habe ich das ewige Leben? Und allgemein gilt diese Vorstellung, wie auf diesem Schema gezeigt. Wir werden geboren in der Lebenslinie von Adam her, wir sind aber behaftet mit der Erbsünde. Der Mensch lebt sein Leben, der Mensch stirbt irgendwann, der physische Tod, und dann entscheidet sich an dem, wie der Mensch gelebt hat, ob er seine Ewigkeit im Himmel bei Gott oder in der Hölle, in der ewigen Verdammnis zubringen wird. Wie oder woran entscheidet sich jedoch, ob es für den Menschen in den Himmel oder in die Hölle geht? Bitte die nächste Folie. Genügt es, wenn sich der Mensch einfach mit Ethik, Moral oder mit Religion beschäftigt? Das ist zu wenig. Ein für richtig halten von gewissen Maßstäben oder Regeln ist zu wenig. Jetzt müssen wir mal kurz warten, bis der Nico soweit ist. Also es reicht nicht, wenn sich ein Mensch mit Religion oder Ethik oder sich selbst irgendwelche Maßstäbe zurechtlegt. Es braucht mehr. Also sollen wir es lassen? Okay, gut. Also, es muss irgendwann im Leben eines Menschen einen Zeitpunkt geben, wo er sich mit sich beschäftigt und sich ins Klare kommt, wer er vor Gott ist. Und dann muss es eine Entscheidung geben, eine klare Entscheidung, es muss einen Austausch geben, er muss aus seiner physischen Lebenslinie von Adam her rausgerissen werden, ausgetauscht werden, versetzt werden in die Lebenslinie Jesu Gottes. Damit beginnt ewiges Leben in ihm und er ist versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Bring mal die nächste Folie bitte. Erkennt sich der Mensch im Licht Gottes als Sünder, als absolut schuldig vor Gottes Gericht und lässt er sich diesen Weg über Johannes 14,6, wo Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dass es keinen anderen Weg an ihm vorbei gibt zu Gott. Und lässt er sich zu Jesu Kreuz führen und bekennt er dort Jesus seine Sünde und gibt er dort am Kreuz Jesus sein Leben, dann findet dort dieser Austausch statt, dass er versetzt wird, heraus aus der Lebenslinie des Todes von Adam her hinein in die Lebenslinie des menschgewordenen Sohnes Gottes. Bekennt er dort am Kreuz seine Sünde, dann wird er versetzt. Und gleichzeitig passiert dann, dass Gott ihm die Sünde vergibt. Dieser Tausch, die Gerechtigkeit des Sohnes bekommt dieser Mensch und Jesus hat für ihn am Kreuz gesühnt, ist in den Riss getreten zwischen ihm und Gott. Und damit macht Gott diesen Menschen zu seinem Kind, versetzt ihn in sein Reich des Lichts. Und damit ist dieser Mensch Gottes Kind neu geboren, es ist Neues geworden. Und diese Folie hier erklärt es detaillierter. Aber da möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das würde den Rahmen der Predigt sprengen. Wer Interesse hat, kann gerne nachher auf mich zukommen, dann können wir das gerne im Detail durchgehen. Die nächste Folie bitte. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Gotteskindschaft und Sünde. Wenn du also von dir sagen kannst, dass du dieses Handeln Gottes an dir persönlich erlebt hast, dann wurdest du von ihm neugeboren und bist sein Kind. Dann können wir nur miteinander staunen über diese gewaltige Liebe des Vaters. Wir sind nicht nur dem Namen nach Kinder Gottes, nein, wir sind es dann real, absolut und wirklich. Und diese Kindschaft ist uns allein aus Gottes Gnade durch seinen Sohn Christus Jesus, allein aus Gottes Agabeliebe für seinen in seinem Bild geschaffenen Menschen durch Gottes Heiligen Geist gegeben. Und in dieser Kindschaft begründet sich auch unsere Andersartigkeit im Gegensatz zur Welt, zur Gesellschaft, in der wir leben. Deshalb sind wir in vielen Dingen der Welt fremd und die Welt ist uns fremd. Aktuell werden wir zum Beispiel mit dem jetzt gerade verabschiedeten neuen Selbstbestimmungsgesetz herausgefordert. Damit kann man sich jetzt ab sofort beim Standesamt einen Termin reservieren, um dann ab dem 1. September seinen Geschlechtseintrag und die damit zusammenhängende Änderung des Vornamens vorzunehmen. Mit Vollzug dieses Verwaltungsaktes ist dann jeder andere genötigt, oder soll man sagen gezwungen, die dann dem neu gewählten juristischen Geschlecht entsprechende Anrede zu verwenden. Will man diesem nicht gerecht werden, denn an der Biologie dieses Menschen hat sich ja nichts geändert, muss man konsequent lügen. Und damit sündige ich jedoch gegen meinen Gott. Dieser mein Gott wurde real, nicht fiktiv, in Jesus Christus Mensch. Als wahrer Mensch und wahrer Gott hat er am Kreuz meine und deine Sünde gesühnt. Lässt es Gott zu, dass wir in derartig menschlich gesehen ziemlich ausweglose Situationen kommen, so ist unser Vertrauen zu unserem Gott gefordert. Dann dürfen wir, ja müssen wir ohne jegliche Abstriche allein auf ihn vertrauen. Und Sprüche 3, Vers 5 und 6 sagt uns Gott, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Nur im völligen Vertrauen auf ihn, unseren Retter Christus Jesus, werden wir Wege finden, aufgezeigt bekommen, wie wir es vermeiden, uns zur Lüge zwingen zu lassen. Werden wir dann zur Rechtfertigung gezwungen, wird er an unserer Seite sein und uns durchtragen. Und dann dürfen wir auf Jesu Zusage, zum Beispiel Lukas 21, 14 und 15, vertrauen. So nehmt nun zu Herzen, dass ihr euch nicht sorgt, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht widerstehen können und widersprechen. Dort, wo wir unseren Herrn explizit gehorsam sind, müssen wir damit rechnen, dass uns unsere weltlichen Mitmenschen nicht verstehen, weil sie Gott nicht kennen. Deshalb sind wir manchmal so fremd. Johannes betont jedoch auch, dass unsere Realität, dass wir Kinder Gottes sind, in unserem Jetzt noch nicht für die Welt, für die Menschen um uns herum sichtbar und verstehbar ist. Und trotzdem wissen wir jetzt schon, was wir vor Gott sind und einmal in Vollkommenheit sein werden. Wäre es anders, dann könnten wir ihn, Christus Jesus, nicht sehen, nicht begegnen, wenn er kommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Glauben, unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus im Gehorsam vor Gott leben. Ermutigen wir uns gegenseitig, aus unserer Beziehung zu Jesus zu leben. Die Liebe Gottes in uns, die drängt uns, unseren Glauben authentisch vor unserem Herrn und damit als Zeugnis vor unseren Mitmenschen zu leben. Haben wir verstanden, dass treu und gehorsam gelebter Glaube auch ein Ausdruck von Nächstenliebe ist? Denn wenige unserer weltlichen Mitmenschen lesen in seinem Wort in der Bibel. Wird in unserem Leben unsere Beziehung zu Gott sichtbar, dann hat unser Nächster eine Chance, auf Gott aufmerksam zu werden, Gott zu suchen und zu finden. Leben wir unseren Glauben, dann üben wir uns im Gehorsam gegenüber Gottes Wort und Gottes Willen. Im Gehorsam zu ihm wird die Erkenntnis seines Willens zunehmen, vertrauter und selbstverständlicher werden. Er, Jesus, unser Herr und Gott, kann und wird dann unser Wesen mehr und mehr umgestalten in sein Bild. Und damit, wie Johannes sagt, wird sich mehr und mehr zeigen, dass wir seine Kinder sind. Er verwandelt, passt jetzt schon unserem Charakter, dem Seinen an, sodass die Kluft zwischen unserem Wandel und unserem geistlichen Sein, wenn auch langsam, so doch geringer wird. Wenn er dann wiederkommt, wird es für uns zur vollkommenen Realität. Wir werden dann sein, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wer diese Hoffnung für sich selbst aus seinem Glauben hat, der wird seinem Herrn und Retter Christus Jesus keine Unehre machen wollen. Der will nicht weiter sündigen. Der will sich reinigen, weil er sein Retter gekommen ist und die Sünde weggenommen hat, weil er Gott, sein Retter, absolut rein ist. Prüfen wir unser Leben, dann müssen wir feststellen, ja, da passieren Fehler. Ja, da ist Lieblosigkeit, Eigennutz und vieles andere, was Gott nicht gefällt. Ja, da gibt es nichts zu diskutieren. Da passiert Sünde in meinem Leben. Johannes stellt nüchtern fest, dass da, wo Sünde ist, auch Gesetzlosigkeit ist, Unrecht. Johannes macht uns aufmerksam auf die Tatsache, dass er, Jesus Christus, erschienen ist, Mensch wurde, um unsere Sünde, deine und meine, ersatzlos wegzunehmen. Und das konnte er tun, weil allein er als Mensch absolut rein, ohne Sünde war und ist. Und Johannes behauptet, dass jeder, dem Gott seine Sünde weggenommen hat, der bleibt in ihm, in seinem Sohn Christus Jesus. Der wird nicht sündigen. Und Johannes sagt damit, jeder, der von Gott von seinen Sünden überführt und befreit wurde, sündigt nicht mehr aus Gewohnheit. Bringt, wenn ihm Sünde unterlaufen ist, diese umgehend ans Kreuz Jesu und dankt ihm für die Gnade der Vergebung. Weil er als Kind Gottes nicht in einem getrübten Verhältnis mit seinem Vater leben will. Er klärt und möchte unbelastet und ein freies Verhältnis zu sich und zu seinen Mitmenschen und Gott haben. Ein solcher Mensch, ein Kind des Vaters, wird bemüht sein, nach Galater 2, 19 und 20 zu leben. Nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, um für Christus zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Sind wir also Kinder des Vaters, dann betrübt uns die Sünde, die uns leider immer wieder unterläuft. Denn wir haben Gott erkannt und seine Heiligkeit hat uns überwunden. Wie sollten wir da noch sündigen wollen? Deshalb zeigt sich unsere Kindschaft an unserer Treue zu unserem Herrn. Bleiben wir unter der Leitung seines Heiligen Geistes, dann sind wir bestrebt, im Gehorsam zu seinem Wort das vor ihm Rechte zu tun. Leben wir nach unserem für unser Recht halten, dann haben wir ihn weder gesehen noch erkannt. Die nächste Folie bitte. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Gotteskinder oder des Teufelskinder. Damals wie heute besteht die Gefahr, dass Kinder verführt werden. Nicht das tun, was ihrer Familie, ihrem Vaterhaus entspricht. Und Johannes stellt den Unterschied heraus, der Kinder Gottes klar von Kindern des Teufels unterscheidet. Johannes gibt uns damit eindeutige Hinweise, wie die Geister unterschieden werden können und der Verführung entgegengewirkt werden kann. Johannes sagt uns, was uns bestimmt, das zeigt sich letztlich in unserem Alltag, in unserem Leben. Wer Gottes Gebot in seinem alltäglichen Leben auslegt, zeigt damit, dass er sich vom Wort und Geist seines Gottes, seines Retters bestimmen lässt. Für solches Leben, ein solches Leben öffnet anderen den Blick für Gottes Gerechtigkeit, aus der dieser Mensch lebt, weil er Kind Gottes ist. Lassen wir Gottes Heiligen Geist unser Leben in dieser Weise zum Zeugnis für unsere Mitmenschen gestalten, dann sind wir offensichtlich seine Kinder. Der Mensch, der sich jedoch vor Gott und seinen Mitmenschen recht fühlt und meint, niemanden außer sich selbst Rechenschaft geben zu müssen, der lebt gefährlich. Manch einer lebt auch nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Wer behauptet, diesem selbstgesetzten Anspruch gerecht zu werden, belügt sich selbst. Solche Menschen machen sich zu ihrem eigenen Gott und werden sich niemals vor dem lebendigen Gott für ihre selbstdefinierte Ethik und Moral rechtfertigen können. Wer so von sich selbst denkt, der hat sich noch nie ehrlich vor sich selbst und seinen eigenen Maßstäben geprüft. Würde er dies tun, käme er zu der Erkenntnis, dass er seinen eigenen menschlichen Ansprüchen niemals gerecht werden kann. Wie wollte er sich dann letztlich vor dem lebendigen Gott verantworten, dessen absolute Maßstäbe er meint, nicht gelten lassen zu müssen? Lassen wir Gottes Korrektur in unserem Herzen und damit in unserem Leben nicht zu, so zeigt dies, dass uns ein anderer Geist regiert. Wer seinem Egoismus nur von seinem Verstand und seiner Vernunft her kontrolliert, zeigt damit, dass ihm Gottes Gebot und Willen letztlich unwichtig egal sind, dass er nie über sein Leben wirklich nachgedacht hat. Genau dieses Ziel hat Satan, der andere, der Geist von unten. Mit vielen nebensächlichen Ereignissen hält er den Menschen in Spannung, um ihm den Blick für das Wesentliche zu vernebeln. Er lenkt uns Menschen ab. Er verhindert damit, über sich selbst, über sein Leben und über den Gott, den Schöpfer, nachzudenken. Der, der Gottes Führung für sich ablehnt, meint selbst klug zu sein, verfällt dem Zeitgeist und steht damit, so sagt es uns Johannes, unter der Führung des Teufels und ist dessen Kind. Dieser Mensch sündigt gewohnheitsmäßig, weil er in der Familie des Teufels zu Hause ist und seinem Vater, der von Anfang an sündigt, nachgerät. Johannes hat jedoch Hoffnung auch für diesen Menschen. Das Entscheidende ist der Same, der im Herzen des Menschen ist und wächst. Und ein Samenkorn hat die Eigenschaft, dass es selbst unter extremen Bedingungen keimen kann. Hat es gekeimt, wächst die Frucht, aus der der Same kam, unaufhaltsam. Der Keimling wächst, die Gestalt der Pflanze lässt mehr und mehr auf die zu erwartende Frucht schließen. Zuletzt zeigt die Frucht den Ursprung des Samens, wes Geistes Kind dieser Mensch ist. Für den, der Gottes Samen, den Heiligen Geist bei seiner Wiedergeburt in sein Herz gelegt bekam, darf klar sein, er sündigt nicht mehr aus Gewohnheit. Für ihn ist der Sohn Gottes, Christus Jesus, erschienen, Fleisch, Mensch geworden. Und deshalb kann dieser Mensch weder gewohnheitsmäßig noch dauerhaft in Sünde vor Gott leben. Des Teufels Werk, der Same von Adams Fall im Paradies, wurde von Jesus aus diesem menschlichen Herzen mit Stumpf und Stiel restlos herausgerissen, zerstört. Und dieser Mensch wurde von Gott neu, wieder noch einmal geboren, radikal neu gemacht. Damals, als er Gott seine Sünde, Satans Keimling in ihm, ans Kreuz auf Golgatha brachte. Dieser Mensch ist aus Gott gezeugt und damit unverlierbar in Gottes Hand. Diese Hoffnung, die uns, mich und hoffentlich auch dich, damals, als Gott unsere Herzen öffnete und wir ihn erkannten, welcher Dreck und welches Elend in uns herrscht, diese Hoffnung, die uns an Jesu Kreuz trieb, wo wir unsere Sünde abgegeben und die Gerechtigkeit des sündlosen, für uns gerichteten und gestorbenen Sohnes vom Vater zugesprochen bekamen, diese Hoffnung gilt noch immer. Und jeder, der noch zur Familie Satans gehört, also Gott nicht kennt, darf diese Hoffnung haben. Er, Christus Jesus, hat ihren Vater, den Teufel, am Kreuz besiegt. Er ist der auferstandene Herr. Er allein ist mächtig, sie aus des Teufels, ihres Vaters Reich herauszuholen, sie zu versetzen in sein Reich, das Reich des lieben Sohnes. Wie uns Paulus im Brief an die Kolosser, Kapitel 1, 13 schreibt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Sind wir, so sagt Johannes, hineinversetzt in dieses Reich, in sein Leben, dann wird er, unser Herr, in uns das tun, das bewirken, was vor ihm recht ist. Dann können wir auch den, den er neben uns hingestellt hat, lieben. Eben weil wir in und durch ihn zu Brüdern, zu Geschwistern wurden. Trotzdem wird es vorkommen, dass wir im gegenseitigen geschwisterlichen Annehmen und Umgehen scheitern, jämmerlich versagen. Doch auch da dürfen, ja müssen wir lernen, wieder aufeinander zuzugehen und einander zu vergeben und einander wieder neu anzunehmen. Denn er hat uns radikal alles vergeben. Könnten wir da unversöhnlich bleiben? Die Antwort auf die uns zuteil gewordene Gnade unseres Gottes gibt uns Paulus mit Römer 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Er bewirke in uns die Treue zu ihm, unserem Heiland, unserem Retter und Herrn, damit unser Leben ihn glaubhaft für die Welt bezeugt. Amen.